RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 17. Juni 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Norsia, Pujastuti, Dora und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. BNPT wird die Verbindungsoffiziere stationieren. Die Regierung bereitet die Entwicklungsstrategien in 7 Adat-Regionen vor. Die Seesicherheit braucht die Koordination zwischen den Interessenvertretern. Indonesien unterstützt die Verbesserung des Standards der internationalen Atomsicherheit. Präsident bevorzugt das Antiterrorismusgesetz zu überarbeiten. Die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle wird Mitte 2016 gelöst werden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. In Bezug auf die Intensivierung der Radikalismus- und Terrorismusaktivitäten in Indonesien plant die Nationale Agentur für die Terrorismusbekämpfung BNPT in einigen Ländern wie in der Türkei, Pakistan und in den Philippinen die Verbindungsoffiziere zu stationieren. Dies teilte der Leiter der Nationalen Agentur für die Terrorismusbekämpfung BNPT, Tito Karnavian, am Donnerstag in Jakarta bei der Arbeitssitzung mit den Abgeordneten der Kommission 3 des Indonesian Parlament DPR RI mit. Die Kommission 3 behandelt die Probleme im Aufrechterhaltung des Rechts. Tito Karnavian zufolge sei die Verbindungsoffiziere sehr nötig, die Koordination zur Verhinderung des Eintritts der radikalen Ideologie in Indonesien zu steigern.
Kegiatan lain yang juga kami anggap penting adalah
andere Aktivitäten, die auch wichtig sind, sind die Stationierung von 3 Verbindungsoffiziere in der Türkei, Pakistan und in den Philippinen, da die Türkei zurzeit ein Eingang ist, Syrien zu erreichen. Deshalb ist eine Koordination nötig. In Pakistan gibt es noch die Netze, die in Afghanistan, Pakistan da sind und mit Indonesien zu tun haben. Die Stationierung in den Philippinen ist im Zusammenhang mit dem letzten Abu Sayyaf Geiselnahmefall. Der Leiter von BNPT, Tito Karnavian, erklärte weiter, dass die indonesische Regierung die Steigerung von der Zusammenarbeit im Terrorismusbekämpfungsbereich mit den befreundeten Ländern auch dränge. Die Zentralregierung bereite die Entwicklungsstrategien im Infrastruktur, Ausbildungs- und einigen anderen Sektoren in 7 Adat-Regionen in Papua und West-Papua vor. Dies teilte der indonesische Minister für die nationale Entwicklungsplanung Sofian Jalil am Donnerstag in Jayapura vor den religiösen Persönlichkeiten aus der ganzen Provinz Papua mit. Die 7 Adat-Regionen, die zu der Liste der Entwicklungsstrategien der Zentralregierung gehören, sind Mamta, Saireri, Haanim, Bomberai, Domberai, Lapago, un Mepago. Sofyan Jalil sagte, dass die Entwicklungsstrategien in sieben Cluster den Entwicklungsstrategien in der Zeit der holländischen Kolonialherrschaft entspreche. Er fügte hinzu, dass die Entwicklung die Sektoren wie Ausbildung, Gesundheit, die Befähigung der wirtschaftlichen Fähigkeiten der Gesellschaft und die Bildung der Bürokratie umfasse. Der Stellvertreter für Operation und Training der Seesicherheitsagentur Wuspolukito erklärte kürzlich in Jakarta der Stimme Indonesiens, dass die Koordination zwischen den Interessenvertretern im Seesicherheitsbereich sehr nötig sei. Wuspolukito zufolge trage die Koordination zwischen den Interessenvertretern im Seesicherheitsbereich dazu bei, die Überwachung der indonesischen Sees wirksamer zu machen, vor allem um den Schmuggel und den illegalen Fischfang zu verhindern. Der indonesische Präsident Joko Widodo gab kürzlich einen Präsidialerlass über die Änderung von der Koordinationsagentur für die Seesicherheit Bakorkamla zu der Seesicherheitsagentur Bakamla heraus. Die Seesicherheitsagentur Bakamla hat volle Befugnis, die Seesicherheit durchzuführen. Operationellenweise befinden sich in Indonesien 12 Interessenvertreter im Seesicherheitsbereich. Die indonesische Marine TNI AL und die indonesische Polizei gehören zu diesen Interessenvertretern. Der Vizeleiter der indonesischen diplomatischen Vertretung in Wien, Febrian Nurdiat, betonte, dass Indonesien die Wiener Erklärung über die Atomsicherheit unterstütze. 77 Länder haben die Übereinstimmung über die Atomsicherheit erreicht. Febrian sagte kürzlich in Wien bei der Konferenz über die Atomsicherheit, dass die wichtigen Elemente bei der Verbesserung der globalen Atomsicherheit der Entwurf, der Bauplatz, die Betriebsführung eines Atomkraftwerkes seien. Der Wiener Erklärung nach muss man ein Atomkraftwerk so entwerfen, um ein Unglück zu verhindern. Wenn ein Unglück bei einem Atomkraftwerk passieren würde, muss man ein Atomkraftwerk auch so entwerfen, um die Verunreinigung der radioaktiven Stoffe gegenüber der Umwelt zu verhindern. Indonesien hat das Interesse und verwickelte sich voll in die Erörterungen, um die Übereinstimmungen zu erreichen, die jetzt in der Wiener Erklärung über die Atomsicherheit stehen. Der Kabinettssekretär Pramono Anung erklärte kürzlich in Jakarta vor der Presse, dass Präsident Joko Widodo sich entscheide, das Gesetz Nummer 15 von 2003 über die Terrorismusbekämpfung zu überarbeiten, um die Bemühungen zur Verhinderung der Terrorismusaktionen zu verstärken. Präsident Joko Widodo nimmt diese Maßnahme, nachdem er kürzlich eine beschränkte Sitzung mit seinen Ministern und den Leitern einiger Behörden durchgeführt hatte. Nachdem Präsident die Empfehlungen und Vorschläge von seinen Untergebenen gehört hatte, stimmten er und seine Untergebenen darin überein, die Bemühungen zur Verhinderung der Terrorismusaktionen zu fördern und das Antiterrorismusgesetz zu überarbeiten. Präsident Joko Widodo weise den Koordinationsminister für Recht und Sicherheit und den Justiz- und Menschenrechtsminister an, verschiedene Erwägungen zu koordinieren, sagte Pramono weiter. Präsident sicherte, dass die Überarbeitung des Antiterrorismusgesetzes, der Unschuldvermutung und der Menschenrechte den Vorrang geben wird. Pramono Anung zufolge setzte die Regierung das Ziel, dass die Überarbeitung des Antiterrorismusgesetzes in der derzeitigen Sitzungszeit oder in der nächsten Sitzungszeit fertig sein werde. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Luhut Binsar Panjaitan, erklärte kürzlich in Jakarta, dass die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle in der Vergangenheit Mitte des Jahres 2016 gelöst werden müssen. Zurzeit bemühen sich die indonesische Generalstaatsanwaltschaft und das Koordinationsministerium für Politik, Recht und Sicherheit um die nichtgerichtlichen Lösungen für die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle. Man kann wegen des Mangels an Beweismaterialien die schweren Menschenrechtsverletzungsfälle vor Gericht nicht bringen. Minister Luhut Binsar Panjaitan wünschte sich, dass die junge Generation Indonesiens keine vergangene Belastung mehr bringe, da die Täter der schweren Menschenrechtsverletzungsfälle schon ums Leben gekommen sind. Minister Luhut sagte, dass die indonesische Regierung zurzeit den Ausdruck in Bezug auf die Bewegung 30. September 1965 aufstelle, die viele Indonesier getötet habe. Minister Luhut hofft, dass die indonesische Regierung durch diese aufgestellte Ausdrucksform nicht sich entschuldigen müsse. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.035,96 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.790,16 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.201,90 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 93%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Trump will keine Muslime mehr in die USA einreisen lassen. Der umstrittene republikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump schockiert mit einem bizarren Statement. Muslimen soll ein Einreiseverbot in die USA erteilt werden. Mehr Aufmerksamkeit ist ihm durch die Forderung sicher. US-Präsident Barack Obama wirft dem voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Donald Trump vor, das Land zu spalten. Mit seinem fahrlässigen Gerede über einen Einreisestopp für Moslems und seiner Achtlosigkeit bringe Trump Amerikaner gegen Amerikaner auf, sagte ein zürnender Obama in Washington. Dieses Land ist auf Freiheiten gegründet. Trump hatte nach dem Massaker von Orlando mit 49 Toten seinen Vorschlag erneut, Muslimen vorübergehend die Einreise in die USA zu verweigern. Das Weiße Haus verurteilte den Vorschlag umgehend. Die Äußerungen Trumps stünden vollkommen im Gegensatz zu unseren Werten, erklärte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater von Präsident Barack Obama, Ben Rhodes. Obamas Sprecher Josh Earnest warf dem Milliardär im Nachrichtensender vor, mit der Ängsten der Leute zu spielen. Auch Trumps Rivalen im Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur wiesen den Vorschlag mit scharfen Worten zurück. In den USA leben nach Setzungen des Rats für amerikanisch-islamische Beziehungen bis zu 7 Millionen Muslime. Obama hatte seine Landsleute in einer Fernsehansprache ermahnt, Muslime nicht unter Generalverdacht zu stellen und den Kampf gegen Extremisten zu einem Krieg zwischen Amerika und dem Islam zu machen. Der Präsident erklärte, die IS-Miliz spreche nicht im Namen des Islams, ihre Anhänger seien Gauner und Mörder. Aber alle Muslime von überall mit jedem Hintergrund verbieten, in einem Land zu kommen, ist überhaupt nicht geeignet. Für die Vereinigten Staaten, als Präsident Barack Obama sagte, eine solche Aktion würde das Vertrauen auf die Offenheit und die Herrschaft des Rechts verletzen, das seit langer Zeit in den USA besteht. Soweit Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 17. Juni statt. Wir beginnen mit dem 17. Juni 1950 an dem zum ersten Mal in der Chirurgie eine Nierentransplantation in Chicago, den USA, durchgeführt wurde. Eine Nierentransplantation wurde zum ersten Mal in Chicago, USA am 17. Juni 1950 an der 44-jährigen Patientin Ruth Tucker durchgeführt.
Eskap dabei noch viele Hindernisse aufgrund der Ablehnung des eingesetzten Fremdkörpers durch den Körper des Patienten statt. Eine weitere Nierentransplantation wurde dann im Jahr 1954 in Boston, USA und in Paris, Frankreich gemacht. Bei dieser gab es seitens des Körpers des Patienten keine Abstoßungsreaktion. Die Nierentransplantation ist eine Nierenersatztherapie, die von Lebenden oder Toten an Bedürftige vorgenommen wird und eine Therapiewahl für die meisten Patienten mit Nierenversagen und Nierenerkrankung im Endstadium. Eine Option, um die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Wir wechseln nun zum 17. Juni 1959, an dem Abdul Muiz gestorben ist. Abdul Muiz war ein Schriftsteller, Journalist und auch ein Nationalheld. Er begann seine Ausbildung in Stovia an der Fakultät für Medizin der Universität von Indonesien, Jakarta, aber beendete sie nicht. Abdul Muiz war ein Journalist in Bandung, unter anderem bei der Niederländischen Zeitung und der Zeitschrift Prangerbode, dem Magazin Raja, das von Haji Agus Salim geleitet wurde, tätig. Später war Chefredakteur der Kaum Muda, bevor 1924 die Zeitung Kaum Kita gründete. War auch aktiv im Islamischen Verband oder SI und Mitglied des Ersten Volksrat 1920 bis 1923 nach der Unabhängigkeit half Abdul Muiz bei der Gründung der Union des Kampfes Priangan. Schrieb viele literarische Werke, darunter Salah Asuhan, Die falsche Erziehung, Pertemuan Jodoh, Das Ehepartner-Treffen, Surapati und Robert, Anak Surapati, Die Kinder von Surapati. Das Literaturwerk mit dem Titel Salah Asuhan ist sein berühmtestes Meisterwerk. Starb am 17. Juni 1959 in Bandung, Westjava, im Alter von 75 Jahren und wurde am 30. August 1959 von Präsident Sukarno als Nationalheld bestätigt. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 17. Juni 1972, an dem der Watergate-Skandal aufgedeckt wurde. Am 17. Juni 1972 führte die Polizei eine Durchsuchung im Hauptquartiergebäude der Partei der Demokraten, dem Watergate, in Washington durch. Die Polizei hatte 5 Einbrecher, die versuchten, Mikrofone als Abhörwanzen zu installieren, beobachtet. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Skandal durch Mitarbeiter des US-Präsidenten Richard Nixon veranlasst worden waren. Dies führte zu Enthüllungen von weiteren Amtsmissbräuchen durch die Veröffentlichung der Journalisten Woodward und Bernstein von den Washington Post durch Hinweis eines verdeckten Informanten über das erfolgreiche Team um den Präsidenten. Obwohl Nixon jede Verwicklung in den Watergate-Fall verweigerte, bestand der US-Senat darauf, diesen Skandal aufzudecken. Nach weiteren Enthüllungen von Amtsmissbräuchen zulasten des Politischen Gegner von Nixon entschied der US-Senat und Kongress, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn einzuleiten. Aber bevor es dazu kam, trat Präsident Nixon im August 1974 zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Blickpunkt, Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt mit dem Thema Regierung hebt 3143 Regionalvorschriften auf. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung hebt 3143 Regionalvorschriften auf, die die nationale Kapazität und den Konkurrenzfähigkeit der Leistung durch Entschleunigung verhindern, sowie gegen die Einheit Indonesiens sind. Die Aufhebung dieser Vorschriften ist schon seit langem von der Regierung geplant gewesen. Dies ist ein Teil des Planes von Präsident Joko Widodo, um die Investitionshindernisse in den Regionen zu beseitigen, die zur Erleichterung von Geschäften in Indonesien führen sollen. Präsident Joko Widodo sagte am letzten Montag bei einer Pressekonferenz im Merdeka Palace in Jakarta, dass es bei den Regionalvorschriften vier Kategorien gebe. Es seien die das Wirtschaftswachstum der Regionen verlangsamen und den Bürokratieprozess verlängern würden. Die anderen Vorschriften seien die den Prozess der Genehmigung und Investition und die Erleichterung der Geschäfte verhindern würden. Diese vier Elemente vertischen gegen die höheren Gesetzgebung. Präsident Joko Widodo sagte dazu weiter, dass die Aufhebung dieser regionalen Regelungen dazu diene, Indonesien zum größeren, toleranten und konkurrenzfähigen Staat zu entwickeln. Laut Joko Widodo müsse Indonesien als komplexe Nation seinen toleranten Geist durch Einheit stärken. Inzwischen sagte der indonesische Innenaußenminister Cahyo Kumolo nach der Meldung der Tageszeitung Tempo, dass die 3143 nun aufgehobenen Regionalvorschriften vermutlich die Investition verhindert und auch das Wirtschaftswachstum der Regionen verhindert hätten. Beispielsweise solle man prinzipiell keine Geschäftsgenehmigung und keine Genehmigung zur Errichtung eines Gebäudes geben, wenn ein Geschäft aus den Regionen gemacht werde. Cahyo Kumolo erklärte weiter, dass zu diesen aufgehobenen Regionenvorschriften heute unwichtige Retributionen und Genehmigungen der niederländischen Kolonialherrschaft gehörten. Die Regierung werde die Regionalvorschriften, die Probleme hervorriefen, weiterhin kontrollieren. Der Innenminister fuhr fort, die Aufhebung dieser Regionalvorschriften sei nicht die letzte. In Zukunft werde sein Ministerium solche Maßnahmen wieder ergreifen. Es gebe etwa 9000 regionale Regelungen betreffend der Investitionen und dem dazugehörigen Verwaltungsprozess. Sie seien mit dem Wirtschaftswachstum verbunden. 6000 davon sollten aufgehoben werden. Daher seien die 3143, die von Präsident Joko Widodo veröffentlicht worden seien, nicht die letzten. Es sei lediglich der Anfang der Aufhebung, erklärte Cahyo Kumolo weiter. Der Innenminister werde ebenso Maßnahmen dagegen ergreifen, da damit auch Kosten der Verwaltungsdokumente verbunden seien, welche die Bevölkerung belasten. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien.
in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Kirche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen ein Menü aus Medan, den Suppenbrei von Melayu aus Nord-Sumatra vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Liebe Hörer, im fasten Monat hat jede Gegend in Indonesien ein spezielles Menü, abends das Fasten zu brechen, welches in anderen Gegenden nicht gefunden wird. Das Menü des Fastenbreches, wie unter anderem den Bubursop Melayu oder Suppenbrei aus Melayu in Medan, Nord-Sumatra, kann man gewöhnlich nur im fasten Monat finden. Es wird ausschließlich in der Moschee Raya Al-Masur in Medan zubereitet und an die Moschee-Gemeinde und die Bevölkerung im Umkreis der Moschee verteilt. Liebe Zuhörer, schon seit 110 Jahren wird der Brei Melayu gekocht und an allen aus der Moschee-Gemeinde verteilt. Diese Tradition entstand bei der Errichtung der Moschee Raya Al-Masur im Jahr 1909. Anfangs wurde dieser Brei von König Melayu im Sultanat Maimun für die Reisenden und Besucher zum Fastenbrechen zubereitet und seitdem hat sich diese Tradition erhalten. Diesen Brei herzustellen ist nicht allzu schwierig und wird in fasten Monat immer noch verteilt, der Öffentlichkeit das spezielle malaysische Menü für das Fastenbrechen der Könige von Delhi vorzustellen. Die Herstellung dieses Gerichts beginnt 10 Uhr westindonesischer Zeit. Anfangs muss man die Gewürze des Breis und die Hauptzutaten dafür vorbereiten. Der Brei wird aus Kartoffeln und Fleisch hergestellt. Es gibt ihn auch mit Reis und Karotten. Das Hauptgewürz für diesen Suppenbrei ist unter anderem Zimt. In dieser Brei fügt man auch Ayam, das sind Bohnensprossen, und Pakisblätter, das ist Pfannengewächs, hinzu. Nach dem Nachmittagsgebet Zuhur werden diese Zutaten auf Holzglühen, dem Tuku, gekocht. Danach wird der Brei in zwei große Töpfe verteilt und für 100 Teller zubereitet. Wenn die Menschen das Fasten zu Hause brechen müssen, können sie diesen Brei mitnehmen. Sie müssen dafür aber seit Nachmittag anstehen. Liebe Zuhörer, der Melayu Brei ist Welschmecken, sehr speziell und reich an Gewürzen, wie allgemein die Malaysian Menus essen. Die Moschee Raya Al-Masur bereitet auch warmen Tee als Getränk beim Fastenbrechen zu. Diese Brei während des Fastenmonats herzustellen, muss man etwa 60 Millionen Rupiah ausgeben. Diese Gelder kommen vom Spenden des Sultanats. Das war wunderbares Indonesiens.
Da
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir das Festival Jakarta Great Sale 2016. Außer auf der Kursuelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, für die Liebhaber des Einkaufens ist es Zeit, ihre Einkaufswünsche in Jakarta zu erfüllen. Weil von dem 3. Juni bis zum 7. Juli das Festival Jakarta Great Sale abgehalten wird. Dieses Festival findet im Rahmen des Jubiläums von Jakarta statt. Darüber hinaus wird es auch durchgeführt, um Besuch der lokalen und ausländischen Touristen nach Jakarta zu gewinnen. In diesem Jahr ist sein Thema Shop More, Less Plastic. Das heißt mehr einkaufen, weniger Kunststoff verwenden. Mit diesem Thema wird der Burger eingeladen die Umwelt zu erhalten und das Programm Bezahlte Plastik Tuten mitzumachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt verschiedene Dinge in dem Festival Jakarta Great Sale 2016. In diesem Jahr sind 20 traditionelle Marktstände enthalten. Diese sind unter der Schirmherrschaft des regionalen Unternehmens Pasar Jaya und werden eine Vielzahl von Grundstoffen zu niedrigen Preisen verkaufen. Unter den Chanchi Marktständen sind Gondang Dia, Johar Baru, Glodok Tomang, Palmerah, Pengumben, Jatinegara und Cibubur. Mit der Aufnahme dieses traditionellen Märkte wird erwartet, dass die Gesellschaft die Gelegenheit des Einkaufens in diesem traditionellen Märkten nutzen kann, natürlich zu günstigen Preisen unter den Marktpreisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, außer dem sind 70 Einkaufszentren in Jakarta an dieser Aktivität beteiligt. Sie geben einen Rabatt von bis zu 70% der Einkaufspreise, Bonuspunkte und stellen andere interessante Werbeaktionen vor. Darüber hinaus werden etwa 23 Einkaufszentren auch den Mitternacht verkauft. Mit einem Rabattangebot, der nicht weniger interessant ist, anbieten. Dieser wird am Samstag und Sonntag stattfinden. Mit diesem spannenden Promo können die Leute die Vorteile der verschiedenen Einkaufsrabattprogramme, die während dieser Veranstaltung angeboten werden, nutzen. Denn wie in den vergangenen Jahren unterlag das Volumen der Einkaufstransaktionen während des Ramadan bis Idul Fitri in der Regel erheblichen Schwankungen. In diesem Jahr sollen die Transaktionen etwa 15,74 Billionen Rupiah oder eine Steigerung 8% gegenüber dem Vorjahr von 14,58 Billionen Rupiah erzielen.
Lebe Juharer Velendang for Era Ok Map Samkait of Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die indonesische Dangdut-Sängerin Siti Badriah vorstellen. Bevor wir Siti Badriah näher kennenlernen, genießen Sie nun ein Lied von Siti Badriah mit dem Titel Terong di Cabein oder Aubergine mit Chili. Gute Unterhaltung!
Memang
Liebe Zuhörer, im Jahre 2014 hat in der indonesischen Musikindustrie eine neue Dangdut-Sängerin, die ihre Anwesenheit die Liebhaber interessiert wurde. Diese Sängerin heißt Siti Badriah, deren Name in der indonesischen Dangdut-Musikliebhaber bekannt war. Das Lied Parabere war ein Lied, das Siti Badriah in der indonesischen Musikwelt bekannt wurde. Sie sang dieses Lied gut und begann sie mit ihrer Karriere in der Musikwelt. Sie brauchte lange Zeit, um ihrem ersten Album herauszugeben. Im Jahre 2014 hat sie Gelegenheit für dem ersten Album mit dem Titel Satu Sama aufgenommen. In diesem Album gibt es 16 neue Lieder.
Apakah aku telah melanggar
Liebe Zuhörer, Siti Patria wurde am 11. November 1991 geboren. Sie ist noch sehr jung, als sie mit ihrer Karriere als Dangdut-Sängerin begann. Es war eine gute Entscheidung, Dangdut als ihre Musikgenre zu wählen. Die Dangdut-Lieder, die sie sang, konnten den Ruhm für die Dangdut-Musikindustrie wiederbringen. Zuvor konnten die Dangdut-Lieder gegen die anderen Musikgenres nicht konkurrieren. Danach veröffentlichte sie im Jahre 2015 ein neues Lied mit dem Titel Suamiku Kawin Lagi oder Mein Mann heiratet wieder. Mit dieser Single zeigte Siti Badria die weitere Karriere in der indonesischen Musikwelt. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Siti Badria mit dem Titel Tobat Maksiat oder Busa Tun und Mama Minta Pulsa oder Mama Pitet Puls. Auf Wiederhören.
Cepat.
Stimme Indonesiens Healthy Würde am Leben.
You don't even know you're my
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.